Gastwirtschaft live, eine neue Folge. Heute ohne die vielen typischen Hintergrundgeräusche einer Gastwirtschaft, weil...
Kann ich machen.
Kannst du machen? Aber wir sitzen trotzdem nicht in einem Gastraum, nicht in einer Kneipe, nicht in einem Lokal. Wir sitzen in einer Teeküche und die Teeküche gehört zur Koduka. Und was Koduka ist und was darunter zu verstehen ist, das erklärt uns heute...
Naja, das ist der Brausebehälter, der jetzt summt. Also in der Teeküche sehe ich einen Weinkühlschrank, einen Soda-Aufbereiter. Übrigens, frohes neues Jahr, wir treffen uns in 22, den letzten Podcast. Zweiter Teil, Wolfram Günther, hatten wir zwar dieses Jahr erst eingestellt, weil wir haben viel zu lange geredet. Wir hätten wahrscheinlich auch zwei Tage zu reden. Schön, dich zu sehen, Jan.
Ja, schön, dass ihr da seid. Gesundes Neues euch auch.
Gesundheit, Erfolg, Zufriedenheit, ja. Alles, was dazugehört. Wir haben uns in der Konstellation, wo ihr euch, glaube ich, das erste Mal kennengelernt habt.
Nein, wir haben uns schon mehrfach in Berlin
getroffen.
Wir haben schon ganz viele Themen hier in Berlin versucht, gemeinsam anzureißen.
Und jetzt wollten wir mal hören, wie es so geht.
Es geht uns den Umständen entsprechend gut. Wahrscheinlich...
Das könnte jetzt aber auch ein Satz sein. Jetzt sitzen wir hier mit einem Unternehmer, mit einem waschechten, erfolgreichen Unternehmer am Tisch und er gibt uns einen Satz zur Antwort, der der Satz eines Politikers sein könnte. Es geht uns den Umständen entsprechend gut. Das Glas ist halb voll oder halb leer, Jan?
Es ist halb voll. Ganz klar halb voll. Also erstmal schön, dass ihr hier seid, in unserer Teeküche in einer alten Leuchtenfabrik.
Edisonstraße, genau.
Das gehört zu den Rathenau-Hallen, ein riesen Industriegebiet hier in Oberschöneweide. Wunderschön neu gebaut und renoviert. Ein Industrieloft, in dem wir jetzt seit 3 Jahren unser Büro haben. Und unter anderem eben auch geblitz.de oder gefeuert.de zumindest vor der Pandemie von hier aus betrieben haben. Aber wir sind ein Legal-Tech-Unternehmen. Ne? Bei uns ist es so, dass die ganzen Systeme online sind.
Und wir sitzen hier ganz alleine, weil ihr auch ein super Regelwerk zum Ablauf der Corona-Umsetzungsmaßnahmen-Dings und deinen Technical-CTO oder wie er auch immer
heißt. Können wir mal irgendwie...
Hat verstehen, alle nach Hause geschickt,
sprechen.
Also damit erstmal, was wir ist, hier safe sind.
Ja, also jetzt fangen wir mal mit den ganzen Begrifflichkeiten an.
Ja, du, ja, Herr Anwalt.
Ja, Frau Anwältin, Legal Tech. Annette spricht immer von Legal Tech. Ich denke immer, das hat was mit Digitalisierung zu tun. Und dann habe ich jetzt verstanden, nur weil ich das Faxgerät austausche durch das E-Mail, ist das noch lange kein Legal Tech, aber ein Schritt zur Digitalisierung. Oder habe ich es immer noch nicht verstanden?
Nee, das ist schon richtig. Also alles, was irgendwie standardisiert und digital ablaufen kann, was andere Leute, ohne es einzuscannen, auch wieder verwenden können, ist schon erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Also Legal Tech beschreibt im Grunde Systeme, die in der Lage sind, administrative Sachen, standardisierbare Sachen oder juristische Sachen, die sich in ihren Abläufen ständig wiederholen, so zu standardisieren, dass es kein Mensch mehr machen muss, sondern dass im Grunde die Variablen, die da irgendwie ausgetauscht werden müssen in den einzelnen Prozessen, entweder automatisch oder halbautomatisch noch hinzugefügt werden und der ganze Prozess dadurch extrem verschlankt wird.
Aber und das, was mit Jura zu tun hat, ist ja höchst umstritten. Und ich sag mal, die Kollegen mit den Ärmelschonern und ihren Bleistiftspitzern noch auf dem Schreibtisch, die sind da auch arg dabei. Das zu bekämpfen, wenn ich es richtig beobachtet habe.
Ja, ganz in Wirklichkeit hat das mit Jura auch überhaupt nichts zu tun. Das ist tatsächlich nur ein System, was juristische Arbeit vereinfacht und standardisiert. Das eigentlich Juristische, wofür es einen Anwalt braucht, dafür brauchst du den Anwalt auch immer. Also bei uns ist es so, bei geblitz.de muss irgendwann mal eine Akte geprüft werden und irgendjemand muss eine Entscheidung treffen, man kann den Fall gewinnen oder nicht.
Genau, und ihr seid sozusagen das Mutterherz der IT, also es wird programmiert. Richtig. Und was ich mal von dir gelernt habe vor vielen Jahren, das Marketing ist dasjenige welche. Also die Programmierung, jetzt mal für den lieben René, der ja auch noch klassisch forensisch, wie man so schön sagt, tätig ist. Also
aber immer weniger.
Immer weniger, aber du kannst das noch, wenn du mich vor Gericht schickst. Wisst ihr beide, ich bin ja immer manchmal so ein bisschen albern, dann habt ihr königlich-sächsisches oder preußisches Amtsgericht und ich weiß aber nicht, ob der Mandant glücklich wäre. Ja,
vielleicht sollten wir doch mal einen Prozess zusammenführen. Also ich als Anwalt, du als Mandant, da suchen wir uns mal was Schönes raus.
Als Mandant, ja, ja, oder ja, weiß ich auch nicht. Also jedenfalls habe ich gelernt, dass das Mutterschiff wirklich Programmierung und Marketing ist und der Jurist wird dazu gebraucht, mit dem ITler die Programmierung zu definieren, oder kann man das so sagen?
Das ist jetzt der Entwicklungsschritt tatsächlich. Also wenn man, okay, wenn man im Grunde ein neues Projekt im Legal Tech aufsetzt, muss man zumindest erstmal wissen, worüber man redet. Okay. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass natürlich derjenige, der dessen Tagesjob das ist als Anwalt, grundsätzlich am besten weiß, wie der Ablauf seiner Arbeit ist. In der Praxis gestaltet es sich dann aber oft so, dass man dann so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht als Anwalt und immer noch so ein bisschen jemanden braucht, der von außen mit drauf guckt und zu gucken, hat er jetzt wirklich an alle Verfahrensschritte gedacht oder hat er jetzt einfach nur den Standard Gewohnheit definiert, also oder Gewohnheit, hat er an alle Verästelungen, die theoretisch passieren können, gedacht? Das tun Anwälte irgendwie relativ selten, unserer Erfahrung nach. Aber wenn man tatsächlich diesen Prozess einmal aufgenommen hat, am besten in diesem Zusammenspiel zwischen dem Anwalt und dem ITler, dann hat man irgendwann ein System fertig.
Aber was muss ich als Anwalt denn da richtig tun, damit du als ITler verstehst und den Prozess digital beschreiben kannst? Geht es, ich nehme jetzt mal geblitz.de, das ist ja, da habe ich ein standardisiertes Verfahren, vom Eingang des Anhörungsschreibens bis irgendwann später, kein Ton erkannt.
Bestimmt. Alles gut, ich also, habe vergessen, ich habe zu lange nichts gesagt mit meiner zarten Stimme.
Also nochmal, es gibt ja einen Standard, der vorgegeben ist durch Prozessrecht, durch Verfahrensrecht. Ist es das, was standardisiert wird, oder ist es das Arbeiten mit einem bestimmten Tatbestand, wo ich dann die Tatbestandsmerkmale...
Ja, allein so die Aktenanlage.
Oder was, muss man das genau vorstellen?
Also, dann mache ich tatsächlich mal einem plastischen Beispiel, wie es bei uns funktioniert. Also
ja,
bei uns
ist es so,
irgendwie ist man mal zu schnell gefahren. Ja? Und hat einen Bußgeldbescheid, Anwesende natürlich immer ausgeschlossen. Man ist zu schnell gefahren, kriegt einen Bußgeldbescheid oder erst den Anhörungsbogen. Mit dem Anhörungsbogen ist im Grunde das Bußgeldverfahren ja auch eröffnet worden. So, das heißt, man weiß jetzt, wie ist die Aktennummer, die bei der Bußgeldstelle geführt wird. Was ist der Vorwurf? Wer ist der Beschuldigte? Also alle Tatbestände, die man braucht, um erstmal das Verfahren bzw. die Akte anlegen zu können. Ja. Das heißt, der schickt uns jetzt eine Vollmacht, die ist bei uns vollständig digitalisiert bei geblitz.de, meldet sich zunächst an, kann dann digital
also
seine Vollmacht
unterschreiben. Über eure Homepage, über ganz klassisch.
Genau, geblitz.de, einfach raufgehen, anmelden, unterschreiben, die Vollmacht, die man dann bekommt. Und zwar voll digital, da muss man kein Papier ausdrücken und dann einen Fax schicken oder sowas. Braucht kein Mensch heutzutage mehr. Und dann schickt man uns den Bußgeldbescheid oder Anhörungsbogen einfach zu.
Moment, also da muss ich deutlich widersprechen. Wir als Anwälte haben ja dieses BEA mit fertiges System, mit dem wir auch aktiv jetzt arbeiten müssen und nicht nur passiv. Viele Kollegen hadern ja sehr damit. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wir Anwälte arbeiten digital in diesem System. Und wenn es mal schnell gehen soll und ich vorher bei einer Geschäftsstelle beim Gericht anrufe, dann sagen die mir, schicken Sie es mal per Fax, weil das Fax ist bei uns schneller da als die Post übers
Aber
Digitale.
Aber wir reden ja nicht über die Digitalisierung, sondern über Legal Tech.
Ja, also das ist was anderes.
Das ist letztendlich erstmal bei uns die Fallannahme. Also da sind wir noch gar nicht bei Gericht, sondern wir sind jetzt tatsächlich erstmal in der Phase, wo generell die Akte angelegt wird. Das heißt, wir kriegen erstmal alle Informationen zu einem möglichen Fall.
Wie hast du mal gesagt, wir überprüfen, ob es ein Käsekuchenrezept ist oder ein wirklicher Fall.
Genau.
Will noch einer einen Kaffee? Ich hole mir mal eben einen Kaffee. Macht ein bisschen Lärm, aber Kaffee oder bist du dann zu aufgeregt?
Ich bin dann zu aufgeregt. Ich lass mal, hol dir mal einen Kaffee.
Ich hol mir noch einen Kaffee und dann reden mal zwei Männer miteinander.
Bringst du jetzt einen Käsekuchen mit?
Ich bringe Käsekuchen mit. Und Duplo habe ich auch irgendwo gesehen. Kann man weitermachen.
Ja, also er hat uns irgendwann bei der Anmeldung ja schon gesagt, wie er heißt, wie seine E-Mail-Adresse ist und wie seine Telefonnummer ist. Und jetzt haben wir auch noch den Anhörungsbogen und den Bußgeldbescheid mit allen Daten, die da drin sind. Das heißt, wir brauchen, wer ist der Gegner, welche Bußgeldstelle hat eigentlich den Vorwurf gemacht, was ist es für ein Aktenzeichen in dieser Bußgeldstelle und was ist sein Vorwurf. Ja. Das wird jetzt bei uns tatsächlich im Haus einem digitalen Datensatz zugeführt. Also der Datensatz wird jetzt vervollständigt. Wir wissen also, wer ist der Gegner, wer ist der Betroffene. Dieser Datensatz, wenn die Vollmacht unterschrieben ist für den Anwalt, dem wir das Ganze dann zugewiesen haben, dann nimmt der Anwalt diesen Datensatz irgendwann an. Mit der Annahme dieses Datensatzes geht automatisch an die Bußgeldstelle, die wir erfasst haben, ein entsprechendes Schreiben raus. Liebe Bußgeldstelle, wir als Partneranwälte von geblitz.de, wir legen hiermit Einspruch gegen das Verfahren ein und bei der Gelegenheit hätten wir auch gerne mal die Akten gesehen. Vollständig automatisch, allein mit Knopfdruck. Ich nehme die Akte an, ist das alles quasi das hinterlegt. Dieser Widerspruch, dieser Einspruch ist ja immer derselbe. Genau. Es ändert sich ja nur, wer ist der Gegner und wer ist der Betroffene. Und
das ist ja alles ein
programmiert. Das ist vollständig sozusagen programmiert. Deswegen vollständiger Ablauf, automatisch passiert das alles.
Und durch den Knopfdruck geht es dann auch die verschiedenen Wege schon, wo bestimmte Sachen schon auf den Weg gehen zurück. Oder?
Naja, es gibt immer verschiedene Verästelungen. Mhm. Du kannst jetzt, wir beginnen normalerweise, ist es ein Anhörungsbogen oder ist es ein Bußgeldbescheid? Wenn es ein Anhörungsbogen ist, das ist bei uns dann auch registriert, dann wollen wir die Akte noch nicht sehen. Das interessiert uns an der Stelle nicht, sondern die Akte wollen wir erst sehen, wenn es ein Bußgeldbescheid ist.
Aber jetzt noch ein Verständnis für mich. Wenn die Behörde aber noch nicht am elektronischen Rechtsverkehr teilnimmt, dann druckt ihr das wieder aus, weil dann müsst ihr ja den Widerspruch im Original einreichen.
Die Anwälte schicken das per BEA raus oder tatsächlich über eine Faxschnittstelle, weil ganz viele Bußgeldstellen schlicht und ergreifend nur per Fax greifbar sind.
Ja, das ist ja ganz wichtig, die Anwälte sind ja nicht im eigenen Haus, das wird ja oft
Wir haben mit Anwälten letztendlich hier überhaupt nichts zu tun. Also das ist, Anwälte arbeiten die Fälle in eigenem Auftrage.
Hat ja auch mit dem Berufsrecht zu tun.
Natürlich, ja, selbstverständlich. Wir machen keine Rechtsberatung, sondern wir haben die Software programmiert, wir machen Support für den entsprechenden. Genau. Ein bisschen mehr als
Kommunikation.
Ja, alles, Kommunikation. Ne? Wir
übersetzen auch. Da fällt mir gerade ein, die ganze Impfgeschichte, das wäre doch auch standardisierbar, oder?
Ja, aber man kann leider keine Roboter rausschicken, die die Impfungen vornehmen.
Noch nicht?
Noch nicht, nein.
Fällt mir gerade so ein. Eva, jetzt zu sehr ins Detail gehen, weil das ist ja der Beispielsfall. Aber wie kann man LegalTech, um gleich weiterzumachen, weil das Programmieren ist ja dann das und die Frage, entwickelt sich das alleine weiter oder so? Also für uns Laien, ist das wirklich Standardisierung von Prozessen? Das versteht ja eigentlich irgendwie immer keiner. Fintech haben die Leute irgendwie besser verstanden.
Was ist Fintech? Haben sie mehr
Financial Technologies.
Sie haben einfach in vielen Punkten bei Fintech profitiert. Als Nutzer. Man kann es ist viel einfacher, sich ein Konto anzumelden oder seine Versicherung zu vergleichen per App als Versicherungsmakler.
Also das heißt, ist Check24 Fintech? Oder ist das, was ist das?
Da würden sich die Geister wahrscheinlich streiten. Das ist schon eine Art.
Weißt du, weil diese Einordnung ist ja so schwer.
Ja, klar. Ich glaub, es gibt auch keine konkreten Abgrenzungen da, glaube ich, sondern das ist, es gibt auch deutliche Überschneidungen in den Begrifflichkeiten. Es gibt auch beim Medizinrecht da ganz, ganz viele Sachen,
oder
die unglaublich standardisierbar sind.
Versicherungsrechtlichen Geschichten.
Ja, genau.
Gibt es jetzt viel Werbemails, die dich da vertreten wollen, weil die privaten Versicherungen so viel erhöht haben. Ich hatte da neulich noch eine Angst.
Das sind dann auch wieder Legal-Tech-Unternehmen,
die
dich verteidigen würden gegen eventuelle Erhöhungen deiner Beiträge von privaten Krankenversicherungen.
Genau, die sich da halt reingearbeitet haben. Das heißt, man muss sich ein Thema raussuchen und versucht dann den Prozess zu standardisieren, dass der Anwalt nur noch sein eigentlich erlerntes Handwerk ausübt.
Das ist richtig, genau. Also eigentlich alles, man muss sich das vorstellen, so eine Anwaltskanzlei ist doch eigentlich in Wirklichkeit 90% der Arbeit administrativ. Da wird eine Akte angelegt, da wird ein Schriftsatz rausgejagt, die sich bei wiederkehrenden Themen aber eigentlich so stark ändern, dass man bloß die Variablen austauschen muss. Nämlich, wer ist der Betroffene, wie ist das Aktenzeichen, wer ist der Gegner. Und alles, was diese administrativen Abläufe betrifft.
Effektivität ist doch dann eigentlich das Stichwort.
Ja klar, selbstverständlich. Ja. Der Anwalt muss im Grunde bloß noch, oder im Grunde ist es auch nicht mal der Anwalt, das ist in der Regel die Reno oder die REFA, die dann quasi sagt, das folgende ist neues
Dokument angekommen. Deswegen sind diese Händering gesucht
im Moment. Klick,
genau.
Klick, Klick.
Genau. Das kann das alles alleine.
Und der Anwalt konzentriert sich dann darauf, die eigentliche Akte zu lesen, wenn sie denn da ist.
Das heißt, er macht das, wozu er ausgebildet ist, einen Sachverhalt zu nehmen und möglichst unter einen rechtlichen Tatbestand zu packen. Genau. Das ist ja eigentlich die Aufgabe.
Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe bei geblitz.de, dann macht das ja eigentlich derjenige, der zu schnell gefahren ist, selber. Der legt seine Akte selber an, oder habe ich das falsch verstanden? Nee, und es guckt nur noch jemand, ob das vollständig ist und dann Häkchen dran. Das könnte ich auch mit einem Bauantrag machen, oder?
Natürlich. Wir haben ja vorhin gequatscht, bevor wir das Mikrofon angemacht haben, wie das eigentlich alles so gehen soll in Zukunft, in affenartiger Geschwindigkeit, diesen Mammutprozess, dieser Veränderung, ist groß überschrieben mit Energiewende, aber es ist ja irgendwie, es ist ja auch nötig. Ne? Und da haben wir ja auch gesagt, Baurecht, wo du gesagt hast, ach, interessant.
Also ja, das ist letztendlich...
Du bist ja kein Jurist, Entschuldigung. Ja, der René weiß das ja gar nicht.
Doch, das weiß auch der René.
Natürlich weiß ich das.
Nein, was du eigentlich, wo du erlernt herkommt.
Ach komm, wir wollen jetzt nicht darüber reden, wie der Jan in den 90ern sein Geld verdient
hat. Nein, da wollen wir auch nicht drüber reden.
Aber IT,
jetzt mal ganz ernsthaft, du warst mit, weil das ist ja auch spannend, weil du hast ja auch eine spannende Geschichte. Du warst mit Wiedervereinigung.
Im Grunde direkt nach dem Abi habe ich, was kann ich sagen,
weil der René ist, hat mich nämlich neulich gefragt und habe ich gesagt, wir treffen den Jan noch, das kann er dir selber erzählen, wo er herkommt.
Eine Zeit lang.
Ach so, weil das verjährt ist.
Schwarz auf dem Bau gearbeitet, um irgendwie meine Wohnung zu finanzieren.
Okay.
Und habe dann tatsächlich überlegt, was willst du denn machen mit deinem Leben?
Du bist aber Berliner, ne?
Ja, klar. Ich bin
eine richtige Bulette.
Und weil meine Eltern Akademiker sind und einen großen Wert darauf gelegt haben, dass ich irgendwie Hochdeutsch rede.
Willkommen in Preußen.
Das
passt doch.
War bei uns einfach so. Also auch meine Eltern. Meine Mutter hat so ein bisschen die Tendenz zu sechseln. Die kommen eigentlich so ursprünglich aus der Region Meißen, mütterlicherseits, Dresden.
Okay.
Das ist der andere Teil Sachsens, also der außerhalb Leipzigs.
Ja, Leipzig ist das gallische Dorf.
Ja, genau.
So, aber jetzt, wie kommt man da drauf? Wie ist der Werdegang, bis dahin zu kommen, dass man auch inhaltlich das umzusetzen in der Lage ist? Also das neben dem strukturierten Denken.
Es ging tatsächlich bei mir dann so, dass ich einfach in der Zeit mein Abi gemacht habe, wo so das erste Mal in der Presse stand Internet, so ein ganz tolles Hype-Thema, könnte man irgendwie in Zukunft ganz wahnsinnig viel Geld verdienen. Das ist so dann so die Ecke 97 gewesen, und ich habe mir dann halt, während ich tagsüber auf dem Bau gearbeitet habe, abends einen Computer hingestellt und geguckt, wie kann man da irgendwie Geld verdienen im Internet.
Womit wir bei diesen Innovationsprozessen, Unternehmerschaft, Innovation, der Markt wird es schon regeln oder so, ne? Ist ja ein Thema gerade wieder.
Ja, man muss ein Thema finden.
Klar. Hast du dir das Programmieren selber beigebracht eigentlich?
Ja. Boah. Also es gab ja damals also ganz viele Sachen, für die es jetzt neue Studienfächer und Ähnliches gibt. Das gab es alles nicht. Wir waren damals Pioniere. Wir haben im Grunde ganz viele Sachen erstmal erfunden, die es damals gab, jetzt schon wieder überholt sind. Aber das Ganze ist natürlich ein evolutionärer Entwicklungsprozess auch im Internet gewesen. Ob das dann
stellt euch das mal vor, wir schreiben 2022, was da alles passiert ist.
Irre, ja.
Und es wird immer schneller, oder?
Also ich denke gerade über meine Abiturzeit nach. Ich habe 95 Abitur gemacht und ich habe in den Jahren vor dem Abitur. Danke. Ich habe in den Jahren vor dem
Abitur. Bist der einzige Wessi hier?
Samstags Auto gewaschen, ja. Also auch nur gegen
Schatten. Du hast mal richtig gearbeitet.
Ja, so gewaschenes Auto gegen den Zehner, ja, ohne Abrechnung. So war das damals in den frühen 90ern. Und ich habe mir davon den Schneider Euro-PC gekauft, stolz wie Bolle, 890 Mark.
Was war dein erster,
wo du dir das Monitor?
Ich weiß es nicht mehr. Es waren zwei 86er auf jeden Fall. Ich glaube, irgendein No-Name-Produkt. Aber es hat funktioniert und es hat für meine damaligen Sachen funktioniert.
Aber jetzt mal, da bin ich.
Ja, aber wir hatten Disketten, die waren genauso groß wie das Telefon, wo wir unser ganzes Leben mittlerweile drin haben.
Ja, ich hatte noch größere mittlerweile, also 8,5 Zoll Disketten, wo nichts draufgepasst hat. Das war schon irre.
Das heißt, du warst aber in Mathe gut wahrscheinlich, oder?
Ich war in Mathe eigentlich eher durchschnittlich. Ich halte mich immer so für einfach nur für einen Logiker. Also ich versuche, Dinge rational zu betrachten und irgendwie in ich einzelne bin Schritten.
Ich bin Zyniker.
Naja, du warst ja auch in der Politik oder bist es noch?
Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung.
Und ich halte mich für ein, weiß ich nicht, bunten Vogel. Nein, jetzt Spaß beiseite. Nee, weil das ist ja spannend, weil ich habe, als wir mit dem Zug herkamen, wir sind natürlich ordnungsgemäß ohne Fußabdruck gefahren. Weiß ich gar nicht, ob das geht. Hat die Bahn grünen Strom? Aber wir wollen nicht vom Thema abkommen. Hatte René gefragt, wo kommt eigentlich der Jan? Also wo kommt der her im Sinne von, was hat der gemacht? Also dann hast du da gesessen und hast plötzlich die Nullen und die Einsen entdeckt. Also ich habe keine Ahnung, weil das ist für mich so schwer vorstellbar, praktisch so schwer vorstellbar.
Ich habe meine ersten Internetseiten entwickelt, habe geguckt, wie kann ich damit Geld verdienen. Und
deshalb die marktwirtschaftliche Orientierung war bei dir sofort da.
Ja klar, ich wollte irgendwie mein eigener Chef sein. Also
okay, also da sind wir bei Unternehmerschaft und so. Ja.
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, angestellt zu arbeiten irgendwie. Also wenn in so einer Konstellation dann irgendwie in einer Funktion, in der ich weitestgehend Freiheiten habe in dem, was ich tue, da könnte man sich das irgendwie vorstellen, aber irgendwie...
Also bin ich der Einzige, der so richtig angestellt mal gearbeitet hat. Ja. Ich könnte es mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, aber das war frühzeitig klar.
Irgendwie schon. Also die Intention war immer da und das Bedürfnis auch irgendwie. Ich habe so ein Gerechtigkeitsfimmel. Also ich fand es immer ganz toll, wenn Leute Recht bekommen. Und jetzt nicht im juristischen Sinne Recht bekommen, sondern.
Ja, das ist ja manchmal auch schwierig. Das ist ja manchmal auch schwierig, oder?
Ja, aber dafür haben wir ja keine Rechtsordnung. Eine Rechtsordnung ist ja nicht dafür da, dass jemand im ethischen oder im moralischen Sinne Recht bekommt, sondern es wird Recht gesprochen. Das heißt, wir haben eine klare Entscheidung nach Regeln, die wir uns gegeben haben. Die sind erfüllt oder nicht erfüllt.
Jetzt sind wir mitten im aktuellen Thema.
Ja, völlig richtig. Also, und oft sind die Übereinstimmungen auch groß, aber nicht immer. Meine Intention war nicht das gesetzliche Recht, sondern tatsächlich das gefühlte Recht, so im Alltag. Jemand, der dem einen Vorwurf gemacht wird, dass er irgendwas getan hat.
Dem zu helfen.
Der es aber vielleicht gar nicht war und aber irgendwie gegen die Windmühlen der Bürokratie
drin bist,
gar nicht mehr rauskommt.
Ja.
Dem irgendwie was anzubieten, dass er da doch irgendwie rauskommt. Also das ist auch so ein absolutes Buzzword bei Legal Tech, dieser Zugang zum Recht.
Zugang zum
Recht.
Das ist jetzt aber schon wieder so eine Plattitüde.
Idee war ja dieser IT-Firmen auch. Also das wird ja auch einem Zuckerberg oder wem auch immer unterstellt. Dieses Transparente, was den Zugang für alle gleichberechtigt ermöglicht und die Welt besser macht.
Genau, wobei man Zuckerberg muss man immer wissen, dass es im Grunde am Start ist. Das ist nicht geklaut, aber was war seine Ursprungsidee? Die Ursprungsidee von Facebook war zu gucken, welches Mädel auf der Uni die hübscheste ist.
Das ist auch ein guter Ansatz.
Ich glaube nicht, ob das ein Gerechtigkeitsgefühl war, was ihn getrieben hat, sondern in seiner Jugend gab es da vielleicht andere Motivationen.
Aber über den schönen Apfelarsch einer schönen Frau zu so einem Weltkonzept. Ich gender nicht. Ich darf das sagen als Frau. Also darüber so erfolgreich zu werden, ist doch ein geiler Ansatz. Aber du bist ja auch erfolgreich geworden.
Ja, also
wir sitzen ja hier in einem gut saturierten Haus.
Ja, es ist, ich bin sicherlich nicht mit dem Zuckerberg vergleichbar, nicht ansatzweise, aber es geht uns wirklich gut und wir haben viele Pläne und wir hoffen, dass das Ganze noch in ganz vielen anderen Projekten dann auch entsprechend gut funktioniert.
Darüber haben wir ja auch gequatscht vorhin, wie man Verwaltung eigentlich auf Vordermann bringen kann. Ist jetzt deine Frage, René, ich konnte es ja nicht hinreichend erläutern, logisch, weil ich ja die Nullen und die Einsen nicht kapiere. Kannst du es jetzt einordnen?
Ja, ein Stückchen weit schon, aber wir diskutieren ja immer über Legal Tech, über Digitalisierung, über Standardisierung, über Modernisierung,
künstliche Intelligenz.
Gerade ja auch im Zusammenhang mit Verwaltungsvorgängen. Wir haben es ja vorhin diskutiert. Eigentlich ist das ja Hochreck, was wir da diskutieren mit Legal Tech und mit Standardisierung, weil schon zwischen zwei Abteilungen in einer großen Verwaltung funktioniert es mutmaßlich nicht, weil die einen haben noch
Windows 10, die anderen schon Windows 11, manche vielleicht auch noch Windows 7 und dann nutzen sie unterschiedliche Systeme, die man nicht zusammenführen kann, wenn ich es richtig verstanden habe, und dann funktioniert Standardisierung nicht. Oder habe ich das jetzt schon wieder
falsch? Nee, das ist falsch. Also in Verwaltung wäre es wahrscheinlich tatsächlich so, dass eine Verwaltung verschlanken wollte oder vereinfachen wollte, schon viel gewonnen wäre, wenn man sich an die Basics macht und guckt, dass eine einheitliche Software alle von allen verwendet wird, die alle miteinander vernetzt, wo dasselbe Dateiformat bei rauskommt, das ist dann in der Anschaffung günstig, das ist in der Pflege günstig. Und die Systeme funktionieren einfach miteinander. Das ist schon so das erste Basic.
Es gibt ja auch ganz, ganz viele Lösungen dafür schon, habe ich gelesen. Also viele Sachen, auch Standardsachen, die ich von der Verwaltung haben will, ich als Bürger, wo ich ins Amt gehe, kann ich eigentlich schon digital bekommen. Und dann sitzen wir hier in Berlin und in Berlin muss ich zum Amt gehen und kriege nach, wenn ich Glück habe, 8 Monaten frühestens meinen Personalausweis, wenn ich den neu brauche.
Ja, das ist so. Also das ist immer tatsächlich die Frage, in Berlin ist tatsächlich das Problem, überhaupt einen Termin zu kriegen. Also die Ämter sind dermaßen.
Das geht doch digital. Also wir haben, kann ich mir ja so ein bisschen auf die Schulter klopfen und mir zuschreiben, wir haben als FDP-Fraktion damals in den Jahren 2009, 2010 immer mächtig Druck gemacht in Leipzig und wir haben die Möglichkeit einer Online-Terminreservierung in allen Bürgerämtern
unserer Stadt. Die funktioniert auch richtig gut.
Die funktioniert doch ganz gut. Ja, warum funktioniert das? Warum funktioniert das in der Hauptstadt?
Doch, also man kriegt nicht
digital. Ist arm, aber sexy.
Man kriegt doch den Termin.
Jetzt zumal mit Bürgermeisterin.
Digital kann man ihn tatsächlich beantragen. Er ist halt nur in 6, 8 Monaten.
Weil zu wenig Mitarbeiter zum Abarbeiten da sind.
Ja, genau.
Und das Abarbeiten könnte man ja wiederum standardisieren, weil genau. Personalausweis auszustellen.
Das ist doch alles einfach. Standards. Das sind doch alles Standards. Es gibt doch keinen Auftrag in einem Meldeamt, den ich schon 100-mal, 100.000-mal von anderen Menschen genauso beantragt worden wäre. Wenn jemand seinen Personalausweis verlängern möchte, dann ist das halt schon 100.000 Mal passiert. Da weiß man, was braucht man dafür. Und kann vorher diese Sachen vielleicht digital einreichen lassen. Dann muss der Mensch auch gar nicht mehr hin. Sondern vielleicht könnte man, um das zu verifizieren, wer derjenige ist, gibt ja verschiedene Systeme. Es gibt Einlesegeräte für Personalausweise.
Oder du kannst doch zur Post gehen.
Genau, solche Sachen. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
Das heißt, du kriegst es nach Hause geschickt mit einer Zustellungsbenachrichtigung, dass das safe ist sozusagen.
Genau. Und vielleicht brauchst du nicht mehr das Meldeamt. Vielleicht kannst du sogar der Personalausweise, das geht wahrscheinlich, muss man das
persönlich abholen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das weiter aber würde ist. Das nicht alles, weil wir sind ja unternehmerisch unterwegs. Stichwort Entbürokratisierung. Das ist doch Teil davon, oder? Natürlich. Wie empfindest du das als Unternehmer? Hast du eigentlich viel mit Behörden zu tun? Naja, klar, durch geblitzte schon.
Ja, klar. Also das sind natürlich die operativen Behörden. Wir haben viel zu viel mit dem Finanzamt zu tun.
Weil die das auch
das kenne ich aber auch.
Das kenne ich auch. Da werden wir alle viel zu tun haben, insbesondere nach den 2 Jahren Pandemie jetzt.
Ja.
Verstehen die das?
Das ist immer so ein bisschen die Frage. Also es ist immer wahrscheinlich so ein bisschen, wen fragt man? Wenn es der eigene Sachbearbeiter ist, der Angst um seinen Job hat und in Verdi organisiert ist, der ist vielleicht nicht ganz so motiviert, eine Standardisierung in seiner Abteilung zu befürworten, selbst wenn er dadurch weniger arbeiten müsste. Aber wenn er weniger arbeiten muss, brauchst du ihn vielleicht eben auch nicht mehr.
Also diese Veränderung wird ja dahin
gehen. Das heißt auch für mich mehr. Wäre das durch Digitalisierung, durch Modernisierung, verändern. Durch das Verändern von Prozessen, dass dort Arbeitsplätze wegfallen. Also
jetzt entstehen neue.
Das hören wir ja seit der Industrialisierung, dass das so sein soll.
Es ist so nicht.
Es gibt Veränderungen, man muss etwas Neues machen, man muss sich vielleicht fortbilden, muss was Neues lernen. Klar haben wir nicht mehr 40 Jahre oder 45 Jahre eine lückenlose Erwerbsbiografie ohne einen Bruch drinne, weil wir von der Ausbildung bei NAVA im Lampenladen, im Lampenwerk hier in Berlin bis 65 immer nur Lampen zusammengeschraubt haben. Ich glaube, das kann doch auch nicht der Anspruch ans Leben sein,
oder? Ja, Veränderung ist immer schwierig.
Das ist ähnlich wie bei den Droschkenkutschern. Irgendwann wurde halt das Auto erfunden und die Droschkenkutscher brauchte es nicht mehr. Und die haben ihren Job verloren, haben umgeschult und sind jetzt Taxifahrer. Also ja, klar, aber der eigentliche...
Aber nicht in einer Generation.
Schon
der ist ein kleiner Sprung.
Es also ist ein gewisser zeitlicher Sprung drin, aber so vom Prinzip her. Na klar, der eigentliche Job, in dem man...
Wobei Berliner Taxifahrer noch mal was Besonderes sind.
Das sind
Berliner. Ich bin im November, hat mir ein Taxifahrer hier in Berlin in 10 Minuten erklärt, dass mit der Umwelt, das mit dem Virus und das mit dem Putin. Also einmal...
Nee, die sind hochinteressiert. Gestern Abend, der uns gefahren hat, wo ich sagte, als wir in der Bärenstraße losfahren, wir wollen gern in den Goldenen Westen, was zum großen Lacher geführt hat, der mümmelte auf seinem Schwarzboot, der war aber ganz cool.
Der war ganz lustig, ja.
Der hatte auch Deutschlandfunk laufen. Also ich glaube, die sind, wenn du Taxifahrer bist, dann weißt du doch eh, was los ist.
Ja, vermutlich in Berlin, wenn du den Taxifahrer eine physikalische Frage stellen würdest,
schwierig,
käme er vermutlich sogar zu einer einheitlichen Feldtheorie. Innerhalb einer halben Stunde. Also die wissen über alles Bescheid, das ist so.
Ja, aber Taxifahrer und Kneipier, wir sprechen ja auch von Wirtschaft, sind Jobs, die da kriegst du viel mit. Wie ist denn das bei euch? Igelt ihr euch ein oder wie kriegst du neue Ideen? Wie funktioniert das?
Also in der Praxis ist es so, dass ich irgendeinen Anstoß von außen bekomme. Ich sehe irgendeinen Fernsehbericht, der irgendein Problem umschreibt und denke dann einfach weiter. Denke, hey, Moment mal, das ist ein Problem. Wieso also sollte
so
das
wie
ein
das
Problem sein?
Das
haben
wir 18 auch schon gemacht. Kann man doch lösen.
Ja, klar. Warum sollte denn das ein Problem sein? Man muss doch eigentlich bloß das tun, das tun, das tun. Warum macht das eigentlich nicht schon jemand?
Ja, aber ich brauche ein Massengeschäft.
Erfunden worden.
Ich brauche aber ein Massengeschäft dafür, auch juristisch, oder? Also wir haben ja vor Jahren uns in Berlin getroffen, da haben wir überlegt, was kann man im Mietrecht zum Beispiel machen? Da geht das doch auch, oder? Ich meine, wir haben 16 Millionen Mietwohnungen, das sind 16 Millionen Betriebskostenabrechnungen, genau. Das sind Mietminderungen, das sind neu abzuschließende Mietverträge, das sind... auch Mieterhöhungserklärungen, das sind Modernisierungsankündigungen. Kann man das alles standardisieren? Kann man das?
Also letztendlich ist es ja auch wieder, dass das Schreiben an sich, die Ankündigung, sind ja eigentlich vom Wortlaut immer dieselben. Was sich ändert, sind in dem Falle dann wahrscheinlich der Zeitpunkt, wer ist das übernehmende Unternehmen, wo findet das Ganze statt. Aber es sind wieder Variablen. Da kann man durchaus auch als Verband einfach Standards zur Verfügung stellen, die dann einfach bloß noch per Lückentext ergänzt werden müssen. Dann weiß jeder, die Dinger sind rechtssicher, die sind mal geprüft worden. Wobei ich jetzt natürlich auch
Wer übernimmt denn da die Haftung? Also wenn ihr das programmiert und zur Verfügung
dann
stellt?
Dann verweise ich mal auf Smart Law und das BGH-Urteil, wer die Haftung eines standardisierten Vertragsgenerators
übernimmt. Dann jetzt vom Nichtjuristen, der ja eigentlich ein Jurist geworden ist über die vielen Jahre.
Na, das ist.
Na komm, du kannst das. Also ich glaube,
aber letztendlich ist es so, dass das BGH ja sagt, dass dieser Vertragsgenerator, bei dem es um Smart Law ging, keine Rechtsdienstleistung ist, sondern es ist das Zusammenklicken von verschiedenen Klauseln. Keine Rechtsdienstleistung von Smart Law, die zu verbieten gewesen wäre.
Aber wie kann ich denn dann sagen, es ist rechtssicher? Wenn ich am Ende, ich.
Rechtssicher ist
nicht. Ich als Vermieter gebe meine Daten dort ein, dann kann ich doch nicht sagen, dann weiß ich als Anbieter der Plattform doch nicht, ob das vollständig und richtig ist. Dann kann ich doch nicht mit, erstellen Sie rechtssicher Ihren Mietvertrag.
Nee, rechtssicher ist
rechtssicher
das nicht.
Geht doch
rechtssicher
nicht.
Gibt's generell
gibt's
nicht. Selbst wenn ein Anwalt das macht, der trägt dann zwar die Haftung, aber ob es dann rechtssicher ist, der haftet halt das.
Jeder möchte doch immer einen... Herr Hubusch, machen Sie mir mal einen rechtssicheren Vertrag.
Nee, das gibt's ja nicht. Da musst du denen sagen, das gibt's.
Ja, diesen Satz hören wir doch wie oft.
Ich habe den noch nie gehört.
Ich höre ihn noch häufig, doch. Rechtssicher muss er sein.
Rechtssicher.
Bestehen wir damit vor Gericht?
Das auf Gericht und hoher See, da sind wir noch beim Thema. Ja. Ich wollte nur kurz darauf aufmerksam machen, wir haben noch ein pandemisch gerecht für Berlin mit G2G+, ist es, glaube ich, in 5 Minuten Tisch bestellt. Also aus der Teeküche zum Lunch. Kriegen wir das hin?
Wenn wir wieder bei Gastwirtschaft sind, da haben wir schön die Kurve gekriegt.
Wahnsinn. Unglaublich.
Das ist geschickt eingefädelt, oder?
Ja.
Auf ein nächstes demnächst, vielleicht in Leipzig oder sonst wo auf der Welt. Und das mit den Verwaltungsgeschichten und dem, was da unser Vizekanzler alles veranstalten will, da sollten wir mal weiter drüber nachdenken. Das finde ich total spannend.
Ich finde das extrem spannend, auch wenn andere Leute darüber nachdenken. Ich bin immer ein Freund davon, Lösungen zu finden. Ob genau. das nun meine eigenen Lösungen sind oder andere. Hauptsache, das Problem wird gelöst.
Es muss ja umgesetzt werden. Ja.
Ich bin ein Freund für eine lockere Umgebung. Deswegen finde ich, sollten wir das nächste Mal gucken, ob wir es wieder unter gelockerten Bedingungen in der Gastwirtschaft hinbekommen. Mit ein bisschen
mit einem guten Wodka.
Boah, kann ich mit Wodka?
Ja, ich Mittag kann mich dunkel erinnern, dass irgendwann mal das Stichwort fiel. Ich glaube, das liegt auch an der persönlichen Lebensbeziehung, oder?
Ja, ja. Aber da gibt es auch einen Standard bei Wodka.
Es gibt einen Russian Standard bei Wodka.
Der war gut. Ja. Komm, ihr Lieben, lasst uns Mittagessen gehen. Vielen Dank, Jan. Bis nächstes Mal.
Gerne.
Ciao.
Tschüss.